Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 346. Hallo Jochen.
Hallo Marcel.
Heute haben wir den hochgeschätzten Per Schaler zu Gast und wollen da über Food-Themen sprechen. Vielleicht willst du noch einen groben Überblick geben, welche Themen wir heute uns vorgenommen haben, Jochen?
Einmal natürlich, wenn wir schon den Insider zu Gast haben, ja, der das im Blick hat, natürlich was sich aktuell wirklich bei den Lebensmitteldiensten tut, in Berlin, anderswo, einfach als Update. Und dann die großen Entwicklungen Food and Delivery, wo die großen Player, also Volt und DoorDash jetzt in den USA oder andere, auch Uber Eats hat mich sehr überrascht mit den Zahlen, wie die angreifen, wie die das Feld quasi aus einer anderen Richtung aufmischen können. Das sind die beiden großen Themenkomplexe, auf die wir uns heute konzentrieren wollen.
Genau, aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zum Werbepartner.
Hi, ich bin Tarek, Mitgründer von About You und Scale. Ich habe euch Scale in einer der letzten Folgen ja bereits ausführlicher vorgestellt. Heute möchte ich im Speziellen auf Scales Fähigkeit eingehen, Multi-Everything zu ermöglichen und hier im Speziellen die Multi-Shop- und Omnichannel-Fähigkeit. Ja, was heißt denn Multi-Shop ermöglichen? Multi-Shop kann erstmal viel bedeuten. Das kann heißen, dass man vielleicht in vielen Ländern aktiv ist oder möglicherweise aus einem zentralen Backend heraus mehrere Markenshops hat, weil man zum Beispiel Eigenmarken hat, oder vielleicht verwaltet man als Konzern verschiedene Verticals. All das kann man mit Scale aus einem zentralen Backend heraus machen und dabei auch mit einer sehr großen Organisation arbeiten über Rechte- und Rollenmanagement, sehr einfach konfigurieren, wer auf was zugreifen kann. Alle Shops sind dabei eben aus diesem zentralen Backend einfach verwaltbar, aber es lassen sich auch neue Shops oder zum Beispiel neue Länder sehr einfach launchen. Unsere Kunden brauchen für neue Länder in der Regel nur wenige Wochen, vieles ist vorkonfiguriert und auch gerade die Verwaltung von vielen Sprachen, Währungen und Co. ist sehr, sehr effizient mit Scale. Omnichannel, auch ein sehr großes Thema. Die meisten der Scale-Kunden haben Offline-Läden, teilweise tausende von Offline-Läden wie Fielmann und Deichmann beispielsweise, also ein großes Feld, in das wir investieren. Wir bieten sehr viele Funktionen auch out of the box, wie beispielsweise Click and Collect, Click and Reserve oder auch das Verschicken von Filialware, die online verkauft wurde und vieles mehr. Zuletzt kann man mit Scale selbst zum Marktplatz werden oder als Marke auch effizient aus einem Backend heraus auf verschiedenen Marktplätzen verkaufen. Das ist also mal ein Teil von Multi-Everything, wie wir es gerne nennen. Bereits über 140 Kunden setzen auf Scale aus dem Enterprise-Bereich. Das heißt, fast alle sind eben recht groß, also haben einen signifikanten Online-Umsatz. Da sind dann Namen bei wie Deichmann, Fielmann, Bayern, S. Oliver, Manchester United, Babymark, ATP Autoteile und viele, viele mehr. Wenn ihr mehr über Scale erfahren wollt, besucht uns auf scale.com, wird mit Y geschrieben.
Ja, da will ich dich erstmal begrüßen, Per. Schön, dass du Zeit gefunden hast, uns hier in den Podcast zu kommen. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, das wird, glaube ich, ganz spannend heute in der Dreierrunde, weil du dich ja wirklich sehr intensiv und auch wirklich hohem Niveau im Supermarktblock mit den Themen beschäftigst. Wir machen ja auch viel Food-Themen. Im Vorfeld hatte ich nochmal geguckt. In der 331 hatten wir zuletzt unser großes Food and Delivery letztes Jahr im August großes Update gemacht. Und da wollen wir jetzt auch mal wieder über die Themen sprechen. Für uns ja ganz interessant auch immer, was dann an Infrastruktur für den Handel entsteht aus diesen ganzen Essenslieferdiensten in ganz verschiedenen Ausprägungen. Aber bevor wir dann in diese Themen dann auch später dann noch kommen, wollen wir, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du und ich, wir haben uns ja auch schon mal immer so ein bisschen ausgetauscht, wenn wir hier uns mal auf den Kaffee getroffen haben mit unseren Erfahrungen. Weil wir sind ja dann auch im Gegensatz zu Jochen dann auch diejenigen, die das dann auch alles dann auch wirklich im Alltag versuchen zu testen. Und wir waren ja damals vor über einem Jahr auch fleißige Oda-Kunden. Und wie ist denn das bei dir jetzt? Was benutzt du denn jetzt als, sagen wir mal, als Oda-Ersatz? Was hat sich denn da bei dir so rausgeschält? Weil bei mir hat sich da noch bis jetzt nicht so richtig was ergeben. Da kann ich dann auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wie schätzt du denn gerade zum Beispiel, also jetzt konkret den Markt hier bei uns in der Metropole ein?
Also tatsächlich, nachdem Oda sich wieder zurückgezogen hatte aus dem Markt, habe ich munter weiter bestellt, weil natürlich aus beruflichem Interesse einerseits, aber aus familiärem Interesse andererseits ist es natürlich total hilfreich, sich den Einkauf einerseits sparen zu können und zu schauen, was die anderen Player machen und wie die im Zweifel natürlich auch nachrüsten. Also ich lande doch öfter mal wieder beim Klassiker bei Rewe. Alnatura ist hier ja auch unterwegs und das finde ich ganz interessant. Die haben ein völlig anderes Modell, das vielleicht heute nicht so ein wahnsinnig großes Thema sein wird, aber auch da gibt es einen gewissen Service, den ich nutze. Und ich versuche mir so einen kleinen Überblick zu verschaffen, was die einzelnen Player nach wie vor im Markt vorhaben und ja, das auch fürs Blog zu nutzen dann. Du kaufst einfach munter weiter stationär ein jetzt wieder.
Munter würde ich es, ich würde es eher frustriert nennen, statt munter. Spaß macht es nicht. Also es war ja tatsächlich die kurze Zeit, in der Oda hier am Markt war. Das war so ein bisschen so rückblickend, wie als wenn man in die Zukunft gesprungen ist und dann wieder zurückgerissen wurde ins Hier und Jetzt, weil das hat schon organisatorisch, war das schon, operativ war es ja gut. Ne? Also daran ist es ja dann nicht gescheitert. Tatsächlich ist es interessant. Ich habe im Vorfeld der Folge nochmal darüber nachgedacht, weil wir hatten ja damals als Familie gerade in der Lockdown-Zeit viel Flaschenpost, Bringmeister, Rewe hatten wir auch probiert und es war halt, hatte alles immer verschiedene Frustpunkte. Und jetzt rückblickend war es, ist es interessant, dass mir aufgefallen ist, dass wir das dieses Jahr jetzt, also das letzte Jahr 23, gar nicht nochmal so stark irgendetwas ausprobiert haben. Und ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass du als Dienst natürlich auch, das heißt, ne, der erste Eindruck macht ja schon, der hat ja schon eine Auswirkung, ob man jetzt Menschen kennenlernt oder ob man jetzt einen Dienst, irgendein Produkt benutzt. Und ich glaube, dass das schon dann auch noch so nachhalt, wenn man jetzt mit eine Weile einen Bringmeister oder einen Flaschenpost oder wie auch immer benutzt hat und immer wieder so verschiedene Frustpunkte gehabt hat mit der Webseite oder mit der Lieferung oder wie auch immer, dass das dann immer noch so nachhalt. Weil für mich, mir ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse bei Oda war für mich damals, wie wichtig die Organisation des Warenkorbs und des Wiederbestellens beim Lebensmittelkauf ist, weil der Warenkorb beim Lebensmittelkauf, ja, das sind ja dann ganz viele Produkte, ne? Das hast du ja sonst, wenn du jetzt Mode kaufst oder irgendwelche anderen Produkte online, hast du das nicht so wie beim Lebensmittel, wo du 30, 40 verschiedene Produkte im Warenkorb hast und diese Organisation muss halt rundlaufen. Und die wird sicherlich bei allen Mitanbietern mittlerweile jetzt ein paar Jahre später auch besser laufen, aber trotzdem schwingt bei dir als Kunde immer noch die Frusterfahrung von früher mit und das macht es dann immer noch mal, das ist immer noch mal so eine mentale Hürde, die die Kunden wieder überwinden müssen oder beziehungsweise was die Anbieter schaffen müssen, die Kunden wieder zu überzeugen, jetzt, ohne das jetzt zu sagen, vorher haben wir Mist gemacht, zu sagen, jetzt probiert es nochmal, wir sind jetzt hier ganz anders aufgestellt. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie Flaschenpost jetzt mittlerweile ist, weil ich habe es gar nicht nochmal ausprobiert jetzt die letzten anderthalb Jahre. Obwohl das natürlich aus professioneller Sicht wie bei dir auch interessant wäre, das alles
nochmal wirklich aus erster Hand. Gleich.
Das ist, na, siehst du, dann kannst du uns das ja gleich hier sagen, was da jetzt alles besser läuft.
Genau, aber das mit den Frustpunkten, dass du gesagt hast, ich glaube, das ist immer noch der Fall. Die einzelnen Lieferdienste arbeiten daran, das zu verbessern, aber natürlich gibt es immer noch Nachteile. Und ich glaube, das wird jetzt das Interessante in den kommenden Monaten, weil ja in Berlin Picknick ist gerade gestartet, Knusper hat sich angekündigt fürs Frühjahr, jetzt ja vielleicht zwei der, ich sag mal, technisch versiertesten Lieferdienste hier auch aufschlagen. Und dann haben wir bald in einer großen Metropole, großen deutschen Metropole, alle relevanten Lieferdienste zusammen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall richtig spannend, weil natürlich auch unterschiedliche Modelle da zum Tragen kommen. Also wir haben Instant Delivery mit den Quick-Commerce-Dienstleistern. Same Day ist total wichtig und Next Day ist auch immer noch wichtig. Und dann können wir uns mal anschauen, welche Kundenbedürfnisse, welche unterschiedlichen Lieferbedürfnisse da auch bedient werden. Und ich glaube, das wird richtig interessant.
Konntest du Picknick schon testen? Ist das in eurem Viertel?
Nee. Bis in den Kiez hier rein ist es noch nicht gekommen. Ich wohne eine Straße unterhalb des Liefergebiets, was den wunderbaren Effekt hat, dass ich quasi die kleinen Transporter eigentlich täglich sehe, aber eben leider immer nur an mir vorbeifahren.
Das haben sie absichtlich gemacht, weil sie wissen, da kommt der Kritiker und dann wird er mal...
Ist völlig klar, dass das so gelaufen ist.
Können wir mal den Schader zeigen, dass wir auf den verzichten können.
Die bedienen gerade Pankow im Norden hier schon, also wo ich öfter auch bin. Das heißt, ich sehe auch die Fahrzeuge tatsächlich irgendwie ausliefern. Ich sehe auch, dass man da, glaube ich, in Auslastungsdingen noch optimieren könnte. Aber das dürfte sich im Laufe der Zeit geben. Besprechen wir ja vielleicht gleich separat, wenn wir so uns die einzelnen Anbieter ein bisschen genauer anschauen. Aber es tut sich auf jeden Fall was. Und ich glaube, das ist jetzt langsam auch gut so, weil jeder Fortschritt ist ja auch immer wieder mit einem Rückschritt verbunden gewesen hier in den vergangenen Monaten. Und ich bin sehr neugierig, ob das diesmal anders ist.
Du hast auch ein ausführliches Update kürzlich gehabt, sowohl zu Knusper zum angekündigten Start als auch zu Picknick. Welche Chance gibst du einem Picknick? Also gerade was du ja schon angedeutet hast, das wird schon sehr voll besetzt, schön langsam. Und ich sehe im Grunde Berlin ja schon als den fortgeschrittensten Markt. Also nicht, dass Picknick da nicht mithalten könnte, aber dass der Wettbewerb halt komplett anders ist als überall, wo sie sonst waren, wo zum Teil nur Rewe da ist, vielleicht noch ein bisschen Flaschenpost. Also haben die eine Chance in der Metropole Berlin?
Ich denke schon, weil wir hatten gerade über diese unterschiedlichen Lieferbedürfnisse gesprochen und ich glaube, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Einkaufsgewohnheiten, die damit abgedeckt werden. Und Picknick ist da vielleicht so der klassischste Supermarkt-Einkauf, den man sich vorstellen kann, mit einem sehr soliden Modell und einem ziemlich klaren Versprechen, das die anderen ja nicht so in dieser Form genau haben, weil die wissen genau, können immer sagen, wir liefern immer kostenlos, wir liefern immer in diesem festen Zeitfenster, wir liefern punktgenau und wir haben ein großes Sortiment aus Edeka-Artikeln, das wir euch anbieten können. Das ist schon ein großer, großer Vorteil. allein dieses einfache Versprechen hilft wahrscheinlich. Und die kommen ja so ein bisschen sprichwörtlich ja vom Stadtrand und machen das anders als andere Anbieter. Nämlich, sie sagen, wir fangen quasi an den Rändern an. Oder wir haben es in Berlin auch so gemacht. In Hamburg ist es auch so gelaufen, an den Stadträndern gestartet, dann nach und nach in die Innenstadt vorgearbeitet, um dort den Service auszurollen. Und jetzt ist eben die Frage, können die bestehen in einer großen Stadt wie Hamburg und Berlin mit diesen kleinen Wägelchen, bei denen ich mich immer frage, reicht das denn, um den Bedarf zu decken? Wie viele Wägelchen fahren dann hier demnächst rum? Und wie viele Leute wie viel Personal brauchen die dafür auch? Aber das werden die Kollegen sicherlich ganz gut wissen. Die eröffnen im Fleben, so wie ich das gesehen habe, im Laufe des Jahres noch zwei weitere Hubs hier in Richtung Innenstadt. Der erste im Süden ist schon offen und kann jetzt Kreuzberg und die südlichen Stadtteile, Stadtbezirke so ein bisschen bedienen. Dann Pankow kommt auf jeden Fall noch dazu und eins weiter im Osten, glaube ich, noch. Und dann deckt man die ganze Stadt ab und dann kann man auch den Service stadtweit nutzen. Also dann bin ich hoffentlich auch mit dabei und kann mir das regelmäßig anschauen, ja.
Und ich auch. Ich bin ja noch weiter drin in der Innenstadt als du. Ich werde wahrscheinlich noch länger warten müssen. Ich finde, das einfache Versprechen, was du gerade gesagt hast, finde ich, wird leicht ja auch nochmal unterschätzt. Weil ich glaube schon, dass dieser Mental Load, der dann noch mal einhergehen kann, wenn du unterschiedliche Zeitfenster, also unterschiedliche Lieferfenster hast, die dann nochmal, vielleicht auch nochmal mit unterschiedlichen Gebühren versehen sind und man sich dann nochmal Gedanken machen muss und dann vielleicht nochmal noch zwei Tage später nochmal anders und so weiter. Das hat schon auch nochmal eine Auswirkung darauf, wie das bei den Kunden wahrgenommen wird und ob das dann und was dann da genutzt wird. Und da glaube ich, das kann man zum einen gut in der Marketingkampagne natürlich verpacken und natürlich auch bei der Nutzung, wenn das erstmals benutzt, ist das glaube ich dann auf jeden Fall etwas, was für das Picknickmodell sehr gut spricht. In dem Zusammenhang finde ich das ganz interessant, was du hast ja jetzt auch schon viel darüber geschrieben, jetzt wie die Quick-Commercer jetzt bei Volt und auch bei Uber Eats drin sind. Und was ich da ja auch interessant finde, das ist ja dann wieder das Gegenteil von einfach, weil da wird es ja jetzt für die Kundin immer zunehmend unübersichtlicher. Kaufe ich jetzt direkt bei der App oder kaufe ich jetzt da bei dem Uber Eats oder bei dem Volt oder bei dem Aggregator, wo ich dann vielleicht noch mehr kaufen kann? Und wie, da hast du ja auch schon darüber geschrieben, wie das dann zum Beispiel auch bei dir dann konkret ist, und das wird ja auch an anderen Orten so sein, dass Gett ihr dann auch unterschiedliche Liefermodalitäten dann zum Beispiel dann auch angesetzt hat, was die Mindestlieferung, Lieferhöhe über die eigene App angeht oder über Uber Eats und welche Liefergebühr dann fällig wird. Und das finde ich schon auch nochmal eine interessante Entwicklung am Markt, wie durch diese Anbindung, wie unübersichtlich sich der Markt für die Kundinnen entwickelt, wenn sie es überhaupt mitbekommen, dass das dann so unterschiedlich ist.
Ja, und vielleicht ist das genau der Punkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das aus Kunden- oder Kundensicht gar nicht der Fall ist, weil entweder gehöre ich zur Kernzielgruppe der Quick-Commerce-Anbieter, von denen ja wirklich nicht viele geblieben sind. Und man muss ja sagen, vor einigen Jahren sah das ja hier völlig anders aus. Da habe ich auch sehr regelmäßig diese Dienste genutzt. Das hat sich natürlich deutlich verändert, weil die einfach ihre Sortimente verkleinert haben. Die Liefergebühren sind gestiegen. Generell achten die natürlich viel stärker auf Kostendisziplin, um überhaupt noch ihre Finanzierung sicherstellen zu können. Und dadurch ist das Angebot bzw. die Zielgruppe natürlich auch kleiner geworden und viele Leute sind rausgefallen. Die versucht man sich jetzt, glaube ich, so ein Stück weit zurückzuholen, indem man sagt, wir liefern nicht nur über unsere eigenen Apps aus, wie man das bisher kennt, sondern gehen eben auf verschiedene Plattformen. Man muss da ja unterscheiden in diesem Geschäftsfeld zwischen den Quick-Commerce-Anbietern Getir und Flink, die beide miteinander konkurrieren, und auf der anderen Seite den Plattformanbietern eben Volt, wie du schon gesagt hattest, oder Uber Eats oder auch Lieferando, die ja auch noch da sind, die als Plattform funktionieren und eben jetzt diese Angebote von den Quick-Commerce-Dienstleistern auch noch aufschalten können. Und im Zweifel erreiche ich dann eben über diese Plattform die Volt-Kundinnen oder die Lieferando-Kundinnen oder eben die Uber Eats-Kundinnen, die vorher mit dem Angebot noch gar nicht in Kontakt gekommen sind und so eben leichter, weil sie das alles in einer App haben, zur Nutzung verleitet werden können. Ich glaube, zumindest ist das die Überlegung, möglichst in die Breite zu gehen, um alle möglichen Leute, die innerhalb dieser Zielgruppe schnell bestellen, Liefergebühren im Zweifel auch bezahlen, erreichen zu können. Und ob diese Rechnung aufgeht, werden wir ja vermutlich in den nächsten Monaten sehen.
Ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht auch so ein Verzweiflungsmoment dabei ist. Weil
total,
im Grunde möchte man selber den Kundenzugang haben und es so machen, wie du es beschrieben hast, wie es am Anfang war. Und dann sind die Frequenzen nicht da und dann ist die Auslastung nicht da. Und dann geht man da rein. Gut natürlich für Volt, für Uber Eats. Also das finde ich so das Interessante, was jetzt da passiert ist, dass die dadurch natürlich einen guten Zugang haben. Genau eigentlich zu, entweder wenn sie selber liefern oder noch die Fahrer der anderen nutzen können, zu schnell verfügbaren Produkten. Und das ist etwas, womit ich gar nicht so unbedingt gerechnet hätte. Also ich dachte eigentlich, die hätten es härter. Und jetzt laufen sie da quasi offene Türen ein. Also ich denke eben auch so die Experimente, wenn ihr wollt. Bei uns hatten sie auch Penny drinnen und ich glaube, Penny war ihr Haupttestkandidat. Aber die sind natürlich nicht so aufgestellt. Weder die Warenverfügbarkeit, die haben halt keine so Mini-Depots, wo sie mal schnell das machen können, sondern müssen das tendenziell aus der Filiale heraus machen. Also das dachte ich eher so, das wäre der Weg. Und jetzt, also ich sehe gerade die Volt und Uber Eats da im großen, großen Vorteil. Und ich bin auch sehr gespannt, was aus den Quick-Commerce-Anbietern wird. Ich meine, du hast es schon gesagt und das ist jetzt nicht, also, weil es wird ja jetzt, die werden ja jetzt quasi totgeschrieben und vielleicht zu Recht totgeschrieben, aber was eben da nicht gelungen ist, und so würde ich es immer sehen, die brauchen halt eine gewisse Mindestgröße. Und so auf die gewisse Mindestgröße sind sie nicht gekommen, weil irgendwann das Geld nicht mehr da war. Und jetzt versuchen sie das Bestmögliche, aber im Grunde macht das so alles gar keinen Sinn. Also jetzt kommerziell gesprochen. Und deswegen versuchen sie, die jetzt so über die Zeit zu retten und mal gucken. Aber ich bin da eher, ich denke mir eher, wow, für Volt und für, also Uber Eats habe ich lange unterschätzt, muss ich auch dazu sagen, welche Rolle die da spielen, ist das schon ein Thema. Vielleicht lasst uns da später auch nochmal drauf kommen, wenn wir ohnehin über die Rolle dieser Anbieter sprechen wollen. Was mich noch interessieren würde, weil das in München ist ja die Umstellung von Bringmeister zu Knusper schon erfolgt. Da hat es ein bisschen geknarzt oder habe ich zumindest mitbekommen bei mir in den Kommentaren oder generell, dass die Leute nicht sehr glücklich waren, als sie dann umgestellt haben und als sie ihre Edeka-Produkte nicht mehr gefunden haben bei Knusper. Das war wirklich ein großes Thema. Also das eine und das andere, dass Bringmeister, das muss man ja auch sagen, eine sehr alte Kundschaft hat, die zum Teil ja aus, weil sie eben nicht mehr aus dem Haus können und das als Service genutzt haben, ehemals Tengelmann, ehemals Edeka und so aus der Historie heraus. Das sind jetzt nicht die super coolen Jungs. Ich finde vom Lieferservice haben sie sich weiterentwickelt und gerade als sie den Lieferdienst gewechselt haben und Dodo ist ja auch ein tschechisches Unternehmen, das das zuletzt übernommen hat, hat das alles irgendwie einen sehr viel moderneren Eindruck gemacht. Markttäuschen ist so mein Eindruck. Und jetzt bin ich gespannt, in Berlin ist Edeka ja weiter da, durch Picknick, also durch die Hintertür. Wie du das einschätzt, also glaubst du, also ansonsten scheint es ja mangels Alternative reibungslos gegangen zu sein, also Bringmeister gibt es nicht mehr und Knusper macht das alles. Hier in München, du hast schon im Artikel gesagt, es verzögert sich immer länger als man denkt, weil eben die Infrastruktur noch nicht so bereit ist. Aber wie schätzt du die Lage jetzt ein, auch gerade diese Umstellung? Also Bringmeister ist ja viel größer in Berlin als in München. Richtung Knusper.
Ja, also ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Marcel, aber Bringmeister ist schon noch eine Nummer hier auf den Straßen. Die sind weiterhin aktiv. Ja. Bei mir in den Kommentaren beschweren sich jetzt die ersten Nutzer, dass das Angebot sich verschlechtert, weil da natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel investiert wird, um das aufrechtzuerhalten, beziehungsweise gerade noch so, um es aufrechtzuerhalten, bis dann eben der Switch erfolgen soll. Der soll, sagt Knusper, im Frühjahr erfolgen. Vielleicht sagen wir das nochmal ganz klar, dann wird Bringmeister umgeswitcht auf Knusper. Das dann aber als völlig neuer Dienst auch mit neuen Leistungen und neuen Services auftreten will. Höchstwahrscheinlich wird es April, zumindest war das der letzte Stand, den ich mitbekommen habe. Und bis dahin wollen sie eben ihr ehemaliges Bringmeister-Warenlager in Berlin-Schönefeld mit einer vollautomatisierten Lösung ausstatten, damit sie eben ihre Versprechen einhalten können, nämlich superschnelle Lieferung innerhalb von 3 Stunden. Das gibt es sonst so ja auch mit Ausnahmen bislang nicht in der Stadt. Also zumindest mit diesem Warenangebot, mit diesem umfassenden Warenangebot. Und in Frankfurt und in München musste das ja aufwendig nachgerüstet werden, damit sie eben auf diese Punkte kommen konnten und schneller profitabel werden zu können. Ich glaube, das wird super interessant, weil, Jochen, du hast es ja gesagt, in Berlin können alle, die bei Bringmeister waren und eben Edeka-Produkte gewohnt waren, relativ leicht demnächst zu Picknick wechseln und sagen, da finde ich ja das Angebot, das ich habe. Diesen Transfer muss man natürlich aber auch erstmal machen wollen.
Das promotet Picknick ja nicht so. Also die sagen
auch
nicht,
dass... Ja, können sie ja auch noch nicht, weil sie eben die Innenstadt noch nicht richtig abdecken. Also Bringmeister ist schon stark hier in der Innenstadt unterwegs. Und um das eben von Picknick nutzbar zu machen, das wäre es natürlich notwendig, dass die hier auch schon überall in den Straßen unterwegs wären. Das ist noch nicht der Fall, kommt aber im Laufe des Jahres. Und ich bin sehr neugierig, wie sie da angreifen wollen oder ob sie im Frühjahr schon was tun können in dieser Richtung. Ja, was Knusper angeht, bin ich einerseits sehr euphorisch und andererseits deutlich skeptischer als andere, die das beobachten. Ich konnte es natürlich bislang eher selten ausprobieren. Ich habe es ein, zwei Mal ausprobiert in anderen Regionen. Finde das Versprechen und das Grundversprechen aber total toll. Die sagen ja, wir sind Supermarkt und Hofladen in einem. Wir bringen dir irgendwie die frischen Sachen vom Feld auf den Teller in 7 Stunden. Und die haben 18.000 Produkte für Berlin angekündigt mit einem riesigen Apothekensortiment, Drogerieartikeln, Tiernahrung, alles. Das ist schon eine Nummer, bei der alle anderen so erstmal nicht mithalten können. Die Frage ist dann, ob sie diese ganzen Kunden von Bringmeister mitnehmen können auf der einen, ob sie aber auch genügend neue überzeugen können, damit sich tatsächlich auch die Auslastung da so ergibt, wie sie sich das vorstellen. Und ja, also das Problem, das Knusper, glaube ich, hat, ist schon mal das, dass die wahnsinnig viel komplizierter sind im Auftritt. Die haben ein Premium-Modell, bei dem man dann weniger und andere Versand- bzw. keine Versandkosten mehr zahlt, als wenn man das regulär nutzt. Die haben dann noch einen speziellen Familienclub, bei dem man Mitglied werden kann. Der kostet dann wiederum aber nichts und den muss man nur so abonnieren. Die haben auch die 15 Minuten Lieferzeitfenster für Leute, die es richtig eilig haben und genau, punktgenau beliefert werden wollen. Das heißt, die sprechen sehr viele unterschiedliche Zielgruppen an, aber da muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Das ist das eine und in der Vergangenheit, und das finde ich, kann man durchaus kritisch sehen, waren die jetzt nicht immer wahnsinnig stabil, was ihre Lieferkostenbedingungen anging und man musste sich quasi alle 3 Wochen an ein neues Modell gewöhnen. Das hat sich gerade wieder ein bisschen stabilisiert, die sind wieder ein bisschen in ruhigerem Fahrwasser, machen ein gutes Angebot. Ich glaube, ab 69 Euro kostet so eine Einkaufslieferung jetzt nichts mehr. Das ist natürlich echt gut. Und wenn sie das in Berlin auch durchhalten können, wird es auf jeden Fall eine Nummer. Wo ich noch kritisch drauf blicke, ist, glaube ich, so ein bisschen die Preisentwicklung. Die sagen, wir sind genauso teuer wie dein Supermarkt. Aber wenn ich mir das anschaue, ist das eher nicht der Fall, sondern die treten da schon eher als Premium-Angebot auf. Das liegt daran, dass sie viel Regionales und viel Bio haben. Ist ja auch in Ordnung, dafür kann man mehr bezahlen. Wenn ich allerdings für klassische Markenartikel oder für Alnatura-Artikel, die sie auch haben, oder für Bio-Artikel deutlich mehr bezahlen muss als anderswo, dann ist es natürlich insofern schwierig, dass man da eine breite Kundschaft ansprechen kann, die im Zweifel ja eben auch schneller bei der Konkurrenz wieder landen kann, weil sie sagt, oh, da zahle ich dann aber doch ein bisschen weniger mit meinem Wocheneinkauf. Und ich weiß nicht, ob die Leute ausreichen, die sagen, mir ist das eh egal, welches Budget ich da habe. Kann sein, dass das ein bisschen knapp wird für Berlin.
Die müssen halt auch gut haushalten. Und ich meine, sie haben eine große Finanzierungsrunde gerade für die Expansion bekommen. Trotz allem, die haben schon ein paar, wie soll ich sagen, sie kommen halt aus Tschechien, sprich, sie sind nicht so hoch bewertet, sagt der Gründer ja auch immer, weil sie so den Malus haben, jetzt aus Osteuropa zu kommen und haben halt eine große Expansion vor. Da ist vielleicht ein Picknick, eine Spur, sind sie schon länger im Markt, es ist schon bewährter und die bleiben sich auch sehr treu, wahrscheinlich besser unterwegs. Vielleicht noch eine Anmerkung, damit man auch den Unterschied sieht, jetzt Stadt Berlin versus Stadt München. Also das stimmt schon, die haben sehr viel getestet, aber das war auch der erste Markt München und die mussten sich da erstmal auch rantasten, also Product Market Fit heißt das ja immer so schön, wie sie da die Münchner ansprechen, aber trotzdem ganz erstaunlich, was sie da einfach hinbekommen haben, wie präsent sie sind, und ich bin ja genau in der Einflugschneise, so im Norden sind sie und dann sieht man ja die Fahrzeuge, also in der Innenstadt sieht man sie auch, aber hier sieht man sie raus und rein fahren, weil sie ja wirklich auch vor der Stadt quasi das Logistikzentrum ihr Lager haben. Aber der Unterschied war eben, hier sind sie von sich aus gewachsen und haben den Markt erobert mit den Schwierigkeiten, die du erwähnt hast. Das Modell hat noch nicht gepasst. In Berlin spekulieren sie quasi drauf, dass sie die komplette Bringmeister-Kundschaft Richtung Knusper drehen können mit einem, also da hakt es dann schon genau, weil das Modell schon anders ist. Also die müssen mitziehen und es ist ein No-Name-Anbieter. Also sie wird dann plötzlich da sein. Da wundert man sich, ja, woher kommt der? Also das Gute an Knusper finde ich nach wie vor, die machen mit den besten Eindruck in der Wahrnehmung. Wenn man die Fahrzeuge sieht, wenn man alles sieht, auch die Plakatkampagnen und alles, was damit zusammenhängt. Ich finde, die machen am meisten Lust eigentlich das zu nutzen und zumindest ihnen mal eine Chance zu geben. Die anderen sind schon sehr entweder nutzwertig oder effizient oder manchmal auch klamaukmäßig unterwegs, je nachdem. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, weil wir dürfen ja nicht immer nur von uns ausgehen, die super interessiert sind oder von der digitalen Crowd, sage ich jetzt mal, sondern eigentlich von der Durchschnittsbevölkerung, bei denen geht es ja um andere Dinge. Und da knuspern mit seinem Hofladenkonzept und diese Mischung aus, ich finde nach wie vor, Backwaren ist einfach ein Unterscheidungsmerkmal. Wenn frisch von Frische die Rede ist, alle anderen haben ihr Gemüse oder was auch immer, Obst drauf. Und diese, wo man wirklich den Eindruck bekommt, die kommen vom Hof. Also wenn man die Fahrzeuge ja zum Teil sieht. Deswegen, ich bin da ein großer Freund. Wir haben Picknick nicht hier, also insofern kann man es da wieder nicht vergleichen. Deswegen, das wollte nur noch den Punkt unterstreichen, eigentlich, das ist schon eine andere Situation und halt Höhle des Löwen, ne? Also riesige Konkurrenz, das hatten wir vorhin schon gesagt. Also deswegen, ich glaube auch, wenn wir in einem Jahr zum Beispiel wieder sprechen würden und nochmal gucken, wie ist das Wettbewerbsfeld und wie konkurrieren die eigentlich? Also ich habe ja immer so das Gefühl, Berlin ist ja so eine Gutscheinstadt. Gutscheine für alles, überall.
Und irgendwo muss das Risikokapital ja hin.
Ja, und dann prägt das die Leute ja auch so, dass sie sagen, ach, kriege ich mal wieder einen Gutschein, dann bestelle ich mal wieder. Oder so, ne? Also das, ich weiß noch nicht, wie sind deine Einschätzungen oder Einschätzungen? Es hat ja ewig jetzt in Berlin, ist das etabliert als Service und als Alternative oder ist das immer noch was Neues, Ungewöhnliches?
Du meinst, was meinen Sie jetzt? Lebensmitteleinkauf online?
Ja, Lebensmittel liefern lassen.
Es ist wie so vieles in Berlin eine Baustelle, eine Konstante. So würde ich es sagen, dass man lebt damit, dass das einer ständigen Veränderung unterworfen ist. Interessant finde ich bei der Diskussion, die ihr jetzt gerade auch hattet, bei der Preisfrage, das ist ja, wird ja tatsächlich ganz interessant werden, wenn Knusper und Picknick direkt miteinander konkurrieren, ne? Knusper als Premium und Picknick mit günstigeren Preisen, weil das ist zum Beispiel etwas, was uns schon auch vom Rewe-Lieferdienst ferngehalten hat, weil das, ich weiß auch wieder nicht, wie es heute ist, aber es war eine Zeit lang so, dass Rewe einfach sehr teure Produktpreise hatte. Also auch teurer als im Rewe-Supermarkt. Und bestellst du dir dann da, ja, vielleicht mal in einer Hochzeit einer Pandemie, aber wenn der nächste Rewe 200 Meter von deiner Wohnung weg ist und du, selbst wenn du nicht gerne dahin gehst, ist das trotzdem dann immer noch, schmerzt es dann trotzdem, wenn die Produktpreise so hoch sind, die du dann in den Warenkorb reinlegst. Und ob da jetzt die Zeit, also ob das vom Timing her, wie gut das dann ist, jetzt mit so einem Premium-Dienst zu starten, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die dann alle miteinander konkurrieren werden in der nächsten Zeit hier.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich Picknick und Knusper gar nicht so sehr im Weg stehen, weil die Modelle doch relativ weit auseinander sind.
Aber ist das nicht für den Endkunden dann beides quasi nur der Supermarktersatz? Also natürlich hast du dann an den Rändern, wenn du spezielle Sachen willst und wenn du sagst, okay, du hast jetzt, Knusper hast du ja schon gesagt, die haben ja noch ganz viele andere Sachen noch zusätzlich zu den täglichen Lebensmitteln, die man sich so einkauft. Aber meinst du wirklich, dass das so ein großer Unterschied macht, dass dann Preisaspekt gar nicht so eine Rolle spielen wird? Oder nicht so große Rolle?
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich persönlich bin durchaus bereit, einen kleinen Aufpreis zu zahlen, wenn ich beliefert werde, im Vergleich zu den Produktpreisen im Markt, weil ich stehe ja eben nicht an. Ich muss da nicht hin, ich muss nicht schleppen, ich muss das alles nicht. Ich bin nur nicht bereit, den Aufpreis gegenüber anderen Lieferdiensten zu zahlen. Also wenn jetzt ein Lieferdienst noch teurere Produkte hat, wenn ich die gleichen Produkte bei einem anderen Lieferdienst günstiger bekomme, ist das natürlich ärgerlich. Ich glaube, von der Nutzungssituation ist Picknick doch so etabliert, dass sie sagen, wir sprechen eine ganz klassische Supermarktklientel an, die will am nächsten Tag mit ihrem Einkauf beliefert werden und Edeka-Eigenmarken haben und klassische Marken haben und Coca-Cola und vielleicht ein bisschen was Regionales und noch ein gutes Brot vom Bäcker. Das kriegen die auch hin. Und Knusper sagt ja, wir liefern es dir innerhalb von 3 Stunden. Du hast ein riesiges Sortiment. Wir haben ganz viele unterschiedliche Artikel. Wir haben ganz viel Regionales. Wir haben ganz viele Besonderheiten. Das ist also doch nochmal, also es hat Picknick in dieser Form nicht bislang, zumindest nicht bislang in den Gebieten, die ich mir regelmäßig anschaue. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden, die auch eine unterschiedliche Bereitschaft haben, dafür zu zahlen. Und Also ich glaube, das Interessante wird, was passiert in der Mitte? Was macht zum Beispiel, wie schadet oder nutzt das Rewe? Schadet das vielleicht auch niemanden, weil einfach mehr Leute tatsächlich auf den Online-Einkauf umsteigen? Und man sieht ja schon so ein bisschen anhand von Rewe, die ja hier schon lange in der Stadt sind und Verlässlichkeit bieten, als einzige sind die halt immer da, die bemühen sich schon zunehmend, auch so ein bisschen die USPs der Wettbewerber aufzugreifen und für sich zu nutzen und ins eigene Angebot zu integrieren. Also zum Beispiel haben die ja vor einigen Monaten eingeführt, ein kostenlos Liefertag pro Woche. Also einmal pro Woche sind wir Picknick für euch quasi. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch explizit regionale Produkte, ganz viel stärker promotet durch Rewe beim Lieferservice, also genau wie bei Knusper. Und man sieht das ganz schön an den drei Generationen von Lieferfahrzeugen hier, ich habe es mir mal angeschaut, es fahren wirklich drei Generationen von Rewe-Lieferfahrzeugen hier durch die Stadt. Ja. Und es geht immer weiter im Branding, immer weiter weg vom klassischen Ursprungsversprechen. Also hier bei uns in Pankow fahren noch die Ich mag's lieferfrisch Fahrzeuge rum. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Im zweiten Schritt haben sie umgebrandet und schon ein bisschen klarer auf den Nutzen gebrandet und gesagt, mach Schluss mit Schleppen, habe ich mir nochmal notiert, mit dem Rewe-Lieferservice oder spar dir jede Menge Zeit mit dem Rewe-Lieferservice. Das war so ein ganz klassisches Ursprungsversprechen, Lieferdienst, Lebensmittel. Ja. Aber das wissen die Leute natürlich inzwischen auch in Berlin. Das braucht man jetzt, glaube ich, nicht mehr promoten. Das war ja der Fehler, den oder womöglich im vergangenen Jahr auch gemacht hat, nochmal erklären zu wollen, was das eigentlich ist, so als gäbe es das noch gar nicht. Und jetzt gehen die eben, da schließt sich's wieder an das, was ich gerade gesagt habe, so alles in grün. Die neuesten Lieferwagen haben jetzt ein ganz grünes Branding mit dem Dein Rewe-Lieferservice kommt frisch aus der Region. Und dazu gab's letztes Jahr eine große Regio-Kampagne. Das heißt, die haben da schon auch ganz schön umgestellt und versuchen, den Fokus neu auszurichten. Und wenn das irgendwo cruncht, vielleicht sogar eher in dieser Mitte, weil Rewe eben so eine Kombination aus dem Knusper und dem Picknickversprechen ist. Und da bin ich tatsächlich neugierig, ob da entweder Leute abgezogen werden oder ob sich einfach die Basis der Kundinnen vergrößern kann.
Was ich da aber jetzt gerade, woran ich gerade denke, wenn wir da so über auch so Bio, Lokal, Premium sprechen, Wird dann die Ankunft von Knusper nicht vielleicht auch für den Alnatura-Lieferservice auch ein Problem werden? Oder wie sieht da überhaupt der Stand aus bei denen?
Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Punkt, weil, um das nochmal kurz einzuordnen, Alnatura liefert ja testweise derzeit aus einzelnen Märkten in Berlin, Potsdam und Frankfurt.
Ach, die sind nur in der Testphase. Ja, die sind in der Testphase. Das schon berlinweit würden die das machen. Ach so.
Ja, die haben viele Läden ausgewählt, in deren Umkreis sie liefern. Die liefern aus, ganz klassisches Modell von früher quasi sozusagen. Damit hat der Rewe-Lieferservice auch angefangen. Kein zentrales Lager, sondern die Läden sind die Lager. Das ist für Alnatura womöglich auch eine okaye Lösung. In Kooperation mit Farmi haben sie sich aus der Schweiz die Technologie und die kleinen Wägelchen geholt. Das funktioniert schon auch in Ordnung, ist aber vor allem, glaube ich, ein gutes Kundenbindungstool für Alnatura, um zu schauen, kann man denn die Leute, die sich sonst womöglich auch bei Lieferdiensten bedienen würden, mit sowas versorgen? Und die machen das schon auf ihre Art und Weise ganz gut und die machen das halt vor allem zu Ladenpreisen, was jetzt nicht ganz unerheblich ist, wenn man sich das mal anschaut, ob ich jetzt 30 Cent mehr für den gleichen Frischkäse von Alnatura bei Knusper ausgebe, ist vielleicht in einem Fall egal, aber es läppert sich. Und wenn man so Bioprodukte anschaut, sind die dann bei Knusper schon mit deutlichen Aufschlägen bepreist. Also es kann sein, dass Alnatura da in der Nische funktioniert. Und man muss dran denken, also das Bio ist auch immer noch eine Nische und Lieferbio dürfte eine Riesennische sein. Und die Frage ist eben, ob Knusper die so ein bisschen aufbrechen kann. Ich finde das schon super spannend.
Aber interessant da nochmal das Modell, wenn wir das kurz erwähnen, mit Farmi-Lösung quasi, also Farmi aus der Schweiz, Lösung in Berlin. Und klar, in Frankfurt sind sie auch, ne? Oder irgendwo auf jeden Fall außerhalb Berlins noch, wo sie ihre Testthemen haben. Und da muss man ja auch mal gucken, ob dieses Modell sich bewährt. Und Farmi hat ja auch so den Modus gewechselt, dass sie einfach Richtung Profitabilität gehen müssen. Also ob sie dann überhaupt noch als quasi Service-Provider so aktiv sein wollen, muss man alles sehen. Auch da hat sich in den letzten 2 Jahren sehr viel getan. Mich hat es ja total verblüfft, dass gerade in Alnatura so einen Test macht und viele andere ja nicht. Also Rewe haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Edeka hat ja über Picknick quasi so einen Fuß in der Tür. Mein Aldi haben wir jetzt noch als Nachzügler-Experiment. Oder wir erinnern uns noch an die frühen Lidl- und Kaufland-Experimente, die einfach super schnell wieder verpufft sind. Also insofern ist das schon, ist es ja noch sehr ungewöhnlich, dass eben etablierte Anbieter solche Services anbieten. Und da fand ich Alnatura immer bemerkenswert. Wobei ich es auch nicht, also ich sehe es ähnlich wie mein Aldi als Test. Und das ist ja quasi das Picknick-Modell jetzt in Ansätzen, weil sie einfach auch nicht den Druck drauf haben. Und Picnic ist ja vergleichsweise wenig kopiert worden. Also das ist ja eigentlich fast das Erstaunliche, weil das so ein nachvollziehbares, im Grunde auch simples Modell ist, also prozessseitig simples, marktseitig jetzt nicht unbedingt, muss das trotzdem etablieren. Also ist schon bemerkenswert. Ein Thema, ein Aspekt würde mich noch interessieren, wo wir fast jetzt alle durchgegangen sind, wo ich ja immer so ein bisschen mein großes Fragezeichen noch habe, ist Flaschenpost. Wir hatten es am Anfang schon kurz angedeutet, also Flaschenpost als Getränkeservice ja super, als Lebensmittellieferdienst, das wäre jetzt eben das Fragezeichen. Wie sind, und mit Gesellschafter jetzt Oetker-Gruppe ist für mich das andere Thema immer auch noch. Also ist das ein Gesellschafter, der durchhält und gelingt quasi Flaschenpost dieser Umstieg? Oder ist er gelungen? Ich meine, jetzt sind sie relativ weit vom Getränkedienst zum Lebensmittellieferdienst. Was ist da deine Einschätzung?
Also die sind ja tatsächlich in vielen Städten inzwischen gestartet und liefern Lebensmittel, theoretisch. Aber das ewige Problem ist halt, und das ist natürlich jetzt eine individuelle Nutzererfahrung, ich kann nicht sagen, ob das in Münster genauso gut oder genauso schlecht läuft, ob das in anderen Städten besser läuft, aber das ewige Problem, das ich immer mit Flaschenpost hatte bzw. habe, ist, da ist halt nicht so viel Frisches vorrätig. Und wenn an der Banane dran steht, dass die in 2 bis 3 Tagen wieder bestellbar ist, ist es zwar eine hilfreiche Information, aber das ändert natürlich überhaupt nichts daran, dass ich dann keinen Lieferdienst nutzen kann und möchte, der sagt, wir sind in 2 Stunden bei dir, weil dann habe ich halt nicht so viel davon. Und selbst von der täglich frischen Anlieferung, die dann unter manchen Waren steht, im frischen Bereich, habe ich auch nichts, wenn ich morgens die trotzdem halt nicht bestellen kann. Ich glaube, die Situation hat sich da schon deutlich verbessert. Ich habe ja vor einigen Wochen, Monaten schon mal einen Überblick gegeben, was da alles nicht vorrätig ist. Und das ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, die haben auch gemerkt, dass sie da ein bisschen aufstocken müssen, damit das überhaupt nutzbar wird. Aber ich habe mal exklusiv für euch heute Vormittag nachgeschaut. Heute gibt es zum Beispiel keine Biobirnen, keine Beeren, keine Zitronen, keine Orangen, keine rote Paprika, keine Zucchini. Und das ist ja auch in Ordnung, mal. Aber natürlich will ich nicht, wenn ich in den Supermarkt gehe, erwarte ich ja auch, dass das vorrätig ist. Und dann kann mal was nicht da sein. Aber um das regelmäßig zu nutzen, muss das aufgestockt sein. Und das geht halt nicht anders. Und das Problem ist natürlich auch, die haben eigentlich einen guten, gut funktionierenden Service, aber sie kommen irgendwie nicht so richtig auf die Schiene und stehen sich auch immer selber so ein bisschen im Weg. Es gibt jetzt neu und ganz exklusiv einen 15 Euro Mindestbestellwert für Supermarktartikel. Das heißt, ich kann jetzt, bislang habe ich regelmäßig einfach so ein bisschen was zu meiner Getränkelieferung dazu bestellt oder sowas, das ist nicht mehr möglich, wenn ich nicht mehr die 15 Euro erreiche. Also zum Kasten Bier oder sonst was kann ich nicht mehr 2 Tüten Chips dazu ordern, weil sie sagen, das ist ein bisschen zu aufwendig für uns. Kleine Supermarktbestellungen machen uns zu viel Arbeit. Sie erklären das ganz toll und sagen dann, na ja, wir bereiten für jeden Einkauf dann in Lebensmitteln in unserem anderen Lager, haben wir noch ein zweites Lager, da bereiten wir so eine kleine Transportbox vor und da legen wir dann auch ganz toll die Kühlakkus und die Thermoeinlagen rein. Also da ist es echt sinnvoller für uns, wenn die auch ausreichend voll ist. Und das verstehe ich ja auch, aber das ist halt eine zusätzliche Hürde bei der Nutzung. Wenn ich schon weiß, es ist eh vieles gar nicht da, das ich eigentlich gerne bestellen würde, muss aber trotzdem nochmal auf einen zusätzlichen Mindestbestellwert für Supermarktartikel kommen, das macht es halt nicht einfacher. Und die Frage ist, können die bestehen, wenn jemand am Markt ist, der seine Prozesse sehr, sehr viel besser im Griff hat? Und da kommt halt Knusper ins Spiel, wenn die das hinkriegen, frische Artikel vorrätig zu haben, die sie innerhalb von 3 Stunden liefern können und Getränke noch dazu, dann wird es aber schwieriger für Flaschenpost. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wenn Knusper hier erfolgreich aufschlägt, könnte sich das, glaube ich, zumindest entscheiden.
Dann haben wir da eine Wettbewerbssituation, was wir vorher gesagt haben, sozusagen. Wer gegen wen? Das ist natürlich auch nochmal eine. Klar, wenn du nicht hundertprozentig so kannst wie professionell aufgestellte Mitbewerber, dann ist das schon kritisch. Ich muss schmunzeln, wenn ich immer höre, wenn Händler ihre Probleme an die Kunden auslagern. Also selbst wenn sie es noch so schön erklärt und alles macht. Aber das ist mir ja alles wurscht. Sondern das ist so, wie du sagst, ich möchte zu den Getränken noch ein paar Snacks dazu haben. Und das ist eigentlich mein Szenario. Ne? Und ja, schade.
Also typische Controllerlösung. Ne? Da hat jemand das durchgerechnet und da haben die Deckungsbeiträge nicht gepasst. Es ist ja schon bezeichnend, wie lang Flaschenpost da mit seinen Prozessen da kämpft, ne? Dass sie da letzten Endes mehr machen wollen, als was sie eigentlich schaffen, und sie wurschteln da so rum. Und es ist ja, sie erreichen damit ja genau das genaue Gegenteil, ne? Dass sie potenziell interessierte Kundinnen und Kunden dann einfach damit nach und nach einfach mit Frust verbrellen und wegtreiben. Und es ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, ein konkretes Praxisbeispiel dafür, dass man so etwas Online-Lebensmittellieferung am Markt nicht machen kann, ohne wirklich auch Kapital in die Operations zu investieren und sich dann auch wirklich genau überlegen muss, kann man das Versprechen an die Kunden dann auch wirklich im Alltag halten? Und wenn man es nicht halten kann, dann muss man vielleicht mit einer bescheideneren Roadmap rangehen und das dann irgendwie anders punktuell Stück für Stück ausbauen. Aber das, was du ja gerade mal so beispielhaft gesagt hast, also dass das bei Flaschenpost immer noch so ist, das ist unhaltbar. Also für mich war ja Peak Flaschenpost vor ein paar Jahren, hatte ich auch als Screenshot damals auch gepostet, als die ganzen Dr. Oetker Tiefkühlpizzen nicht mal verfügbar waren. Das finde ich schon, als Oetker Tochter fand ich das damals schon lustig. Aber mittlerweile ist es ja schon, ja, also lustig ist es dann wirklich nicht mehr, wenn das so gar nicht funktioniert.
Also ich glaube, man muss dazu sagen, es ist besser geworden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, sie sind immer noch da. Also ja. Ich kann sie regelmäßig nutzen, wenn nicht gerade Sommer ist und alle Wasser trinken wollen. Und das funktioniert schon noch auf die eine oder andere Art und Weise, dass man sich da jetzt technisch selbst ein bisschen im Weg steht. Manchmal ist halt ehrlich gesagt einfach bedauerlich, weil sonst fände ich das einen total interessanten Player, der früh verstanden hat, wie man ein gutes Angebot kombinieren kann.
Und ich meine, wir sprechen natürlich jetzt auch in Anführungszeichen über verwöhntes Berlin, wo große Konkurrenzsituation ist, aber im Grunde ist Flaschenpost der einzige Anbieter, der wie Rewe bundesweit vertreten ist in unterschiedlichsten Orten. Und im Grunde, was mir an Flaschenpost auch gut gefällt, ist dieses sehr dezentrale Modell, was es natürlich genauso schwierig macht, die Bananen dann überall auch da zu haben, wo man sie braucht. Aber auch in pro Stadt ja noch viele Depots. Ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt in München haben. An die 3, 4 mindestens, schätze ich jetzt mal. Also 1, 2 weiß ich. Also das ist auch nochmal was, ein anderer Ansatz. Auch im Unterschied zu Knusper, die das immer von mehr oder weniger einem Zentrallager aus machen. Eben, wie du schon gesagt hast, mit der Automatisierung. Also deswegen konzeptionell ist es dann schon interessant. Aber der Umstieg, also es war halt schon ein mutiger Schritt da von Getränken zu Lebensmitteln zu gehen. Und man darf auch die ganze Nachrüstung und alles natürlich nicht unterschätzen. Und das, selbst wenn es in 50% der Standorte gut läuft, aber die anderen 50% fliegen ihnen dann um die Ohren. Also das
jetzt machst du aber das, was du sagst, was man immer nicht machen soll. Dass man quasi die Entschuldigung für das Unternehmen sucht, weil es entscheidend ist ja, wie es bei den Kunden ankommt und ob es bei den Kunden rund läuft oder nicht.
Ich wollte aber noch was Positives sagen. Ich wollte das Konzeptionelle nochmal haben, damit man eben sieht, dass wir auch noch so einen sehr dezentral aufgestellten Player ist, der kein Quick-Commerce-Anbieter ist. Ja. Und das ist mir auch immer so ein im Grunde ein wichtiges Thema. Und vor dem Hintergrund habe ich es eigentlich gesagt, weil ich ja so die Infrastrukturthemen sehe. Wofür kann man das auch irgendwann noch nutzen und wie sind die aufgestellt? Und die einen sind halt super optimiert und auf Effizienz getrimmt und die anderen sind im Prinzip flexibler aufgestellt. Also was auch immer dann aus einer Flaschenpost. Die haben ja die Post schon drin, also die können ja vielleicht noch eine andere Post auch werden. Ja, ich bin aber an sich ein Skeptiker, aber das ist das, wenn ich was rausstreichen wollte, wirklich das Moment, das mir am meisten gefällt. Jetzt, bevor uns die Zeit davon läuft, lass uns noch über die Rolle der neuen Last-Mile-Anbieter sprechen. Also wir haben sie jetzt sehr im Kontext Lebensmittel besprochen, aber ich finde, man sieht das international oder auch generell, die dringen ja immer in weitere Bereiche vor, einerseits. Und andererseits haben wir die ganzen Restaurant-Essenslieferdienste jetzt gar nicht besprochen. Also Volt hatten wir so ein bisschen, Lieferando hast du auch erwähnt. Und die sind eigentlich gerade super spannend, weil sie eine Größenordnung erreichen vom Umsatzvolumen und weil sie Monetarisierungs- und Ausschöpfungsmöglichkeiten suchen für ihren Kundenstamm, den sie schon haben. Und das finde ich ein super spannendes Thema. Und auch da im Grunde ist Berlin ja auch schon wieder so ein schönes Beispiel. Du hast jetzt über World Market berichtet und dann kommen auf einmal wieder Initiativen, wo man einfach sieht, Volt kann eben nicht nur Essen bringen, also warmes Essen bringen, nicht nur Lebensmittel, sondern im Grunde alles.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine der zentralen Entwicklungen, die dich, Jochen, ja im Blog auch immer wieder beschäftigen regelmäßig und die mir jetzt natürlich auch nochmal zunehmender ins Auge fallen, weil die Initiativen doch jetzt einfach mehr werden und so ein bisschen die Frage, taugen Food-Delivery-Dienste auch so ein bisschen als als Instant-Logistiker und schaffen die so ein bisschen das Problem aus der Welt, das sich ergeben hat, als die großen klassischen Logistiker DHL und Hermes gesagt haben, das geht uns alles hier nichts mehr an. Das mit Frische ist eh nicht unser Ding, das lassen wir. Und Same Day rentiert sich auch nicht so wirklich, also ziehen wir uns da mal zurück. Das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her, aber da ist ja so eine kleine Lücke entstanden. Und die ist immer wieder versucht worden, von kleinen Startups zu füllen oder auch von größeren Startups zu füllen. Zu sagen, wir bieten eine verlässliche Struktur an für eine Instant Delivery von Waren, die eben über den Lebensmittelbereich hinausgehen. Und die, ja, und Volt und Uber kommen jetzt eben von der anderen Seite und sagen, wie du schon erwähnt hast, quasi, wir haben ja schon eine funktionierende Logistik am Laufen hier für unsere Restaurantbestellungen. Also wie nutzen wir die weiter? Und der erste Schritt war ja da in dieser Hinsicht so ein bisschen der Ausbau der eigenen Plattform zum Alles-Lieferant-Anbieter quasi und zu sagen, wir wollen auch andere Händler auf unsere Plattformen holen. Das hat Volt sehr früh gesagt. Uber Eats hat aber stark aufgeholt und Lieferando ist auch weiter dabei. Das heißt, es wurde verstärkt Non-Food aufgeschaltet. Also ich kann auch Blumen bestellen, ich kann auch aus der Apotheke bestellen, ich kann auch aus dem Weinladen bestellen. Das heißt, das Angebot ist inzwischen sehr, sehr groß. Und der nächste Schritt, der jetzt gemacht wird, ist so ein bisschen die Frage, wie lässt sich denn diese Logistik, die wir da schon haben, nämlich diese ganzen Fahrer, die ohnehin ständig unterwegs sind in der Stadt, wie lässt sich die besser auslasten und auch Dritten quasi als White-Label-Lösung zur Verfügung stellen? Und da gibt es jetzt auf jeden Fall interessante Initiativen von Volt und von Uber. Ich kann ja mal kurz vielleicht, wenn ihr mögt, sagen, was Volt da in dieser Hinsicht macht. Die machen Volt Drive, heißt das. Und das ist quasi so als Last-Mile-Lieferung für Unternehmen angelegt. Die positionieren sich so ein bisschen als, ja, ich glaube, der Slogan heißt von deinem Laden bis zur Haustür in einer Stunde oder weniger. Und die bieten Händlern an, quasi in deren App per API-Integration einen Lieferservice per Volt anzubieten. Ich kann dann als Kunde in der Händler-App am Ende zum Beispiel auch beim Checkout sagen, ich möchte gern meinen Artikel, den ich jetzt hier kaufe, per Volt geliefert bekommen. Und das passiert dann tatsächlich sofort innerhalb, ich glaube, einer Stunde oder sowas versprechen sie. Sie versprechen auch das Echtzeit-Tracking von Tür zu Tür und sagen dem Händler, wenn du magst, mach das als White-Label-Lösung für dich. Dann kannst du sagen, das ist mein Lieferdienst. Und dann kommt halt der Volt-Fahrer an. Oder du kannst auch sagen, wird per Volt geliefert, das wird dir dann überlassen. Das ist auf jeden Fall super interessant, weil sich Volt so ein bisschen als, ich habe es mir auch hier nochmal aufgeschrieben, das ist sehr interessant, Logistikoptimierungsunternehmen möchten sie gerne werden. Und sagen, wir wollen die App so ein bisschen zum Logistik-Hub machen. Das einzige Manko, das da so ein bisschen besteht bislang, ist, die haben noch keinen relevanten deutschen Partner, wenn ich das richtig gesehen habe. Also in Kroatien, vielleicht ist das ein schönes Beispiel, arbeiten sie mit der Telekom zusammen. Und wenn ich da im Telekom-Shop sage, ich brauche jetzt echt ein dringend neues Modem, mein anderes ist kaputt und ich hätte gerne wieder Internet, dann kommt das jetzt per Volt, wenn ich da im Checkout das entsprechend angebe. Oder in Aserbaidschan kann ich eben auch meine Kreditkarte, wenn ich ein neues Konto bei einer neuen Bank eröffne, kriege ich die auch per Volt vorbeigebracht, anstatt da jetzt Ewigkeiten drauf warten zu müssen. In Georgien arbeiten sie auch mit verschiedenen Apotheken zusammen, die das dann in ihre App integriert haben. Und das ist die Möglichkeit, natürlich deren Logistik besser auszulasten und Händlern anzubieten, das zu machen, was die klassischen Logistiker lange verwehrt haben oder eben nicht umsetzen wollten. In diese Richtung geht es jetzt, genau. Und als nächstes ist jetzt Uber dran. Das habt ihr ja auch gesehen und vielleicht auch, hattet ihr auch schon besprochen, glaube ich. Also ein White-Label-Lieferservice via Uber Direct heißen die. Die haben schon relevanten Partner mit Mediamarkt und Saturn gerade an Land gezogen und sagen, wir liefern hier in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, in München, Köln und Düsseldorf aus 200 Märkten allerlei Technik in 90 Minuten aus mit unserer Logistik. Uber. Und das ist so ein bisschen der Weg, der da gerade beschritten wird und den ich auch interessant finde. Wie schätzt ihr das denn ein? Gibt es da ein Potenzial, dass die Food-Dienste das jetzt umsetzen können, woran irgendwie alle anderen bislang so ein bisschen gescheitert sind?
Ja, du hast es ja schon gesagt, das wäre ja mein Wunsch, weil ich genau diese Marktlücke, und das ist ja nicht nur eine Lücke, das ist ja eine riesen offenstehende Flanke, sehe. Und es ist ja immer die Frage, wer füllt die und wer macht das? Und du hast jetzt die Initiativen in Deutschland genannt und Deutschland ist ja immer vergleichsweise spät dran, beziehungsweise da kann man ja froh sein, wenn da irgendwie sowas getestet wird, weil es eben auch vergleichsweise teuer wird. Aber wenn ich mir die Pendants jetzt bei Volt versus DoorDash in USA oder auch bei Uber angucke, und da war ich eben sehr baff, was die Zahlen angeht und wie schnell diese Initiativen vorangehen. Also bei DoorDash ist es ja so ein bisschen jetzt erstmal in den Food-Bereich und dann in den Alles-Bereich rein. Und um Beispiele zu geben, was DoorDash dann eben macht, immer versucht, lokal verankert, das ist ja so, haben wir so ihren Community-Ansatz dann, aber dann sind eben Spielwarenhändler, dann sind Partyhändler und solche Anbieter dabei, also auch wo man sich Szenarien vorstellen kann, da bräuchte man es vielleicht mal schnell, wenn man irgendwie eine spontane Geburtstagsparty hat oder was weiß ich, was man dann haben muss. Und da wollen die halt die erste Wahl sein. Ich finde es sehr interessant, jetzt zu sagen, dass das nochmal in einen eigenen Topf gepackt wird. Weil im Grunde, jetzt DoorDash habe ich immer so verstanden, also sie bieten es den Händlern als Service an, ja, aber sie bieten es auch in der App natürlich an, wo du alles hast. Und dann ist es kein großer Unterschied. Ich glaube, das ist eher auch so ein bisschen, um einen Köder für die Händler zu haben, um zu sagen, du bist jetzt da nicht zwischen Restaurants und anderen da irgendwie verborgen, weil so großen Sinn macht es nicht. Also es ist schon, wenn es irgendwie dein eigenes Geschäftsfeld ist und so wie du es jetzt ja auch beschrieben hast, aber jetzt aus ihrer Kundensicht und der Monetarisierung und allem, was damit zusammenhängt, eher nicht. Also das Interessante, die weisen jetzt die Zahlen schön langsam aus. Also auch ein Delivery Hero, die machen das ja nur nicht in Deutschland und andere, wo man einfach sieht, dass das jetzt schon substanziell in Richtung 10% mit Grocery Plus, sage ich jetzt mal, geht. Und sobald Plus dann noch größer ist, werden sie es auch wieder ausweisen. Und bei Uber Eats fand ich halt spannend, weil ich die wirklich unterschätzt habe, auch nicht verstanden habe, warum. Weil für mich sind die jetzt noch mal kein Essenslieferdienst, sondern die sind ja ein Taxi-Ersatz. Also ist noch viel, viel weiter weg. Aber da eben die Logik, die haben wirklich jetzt schöne Unterlagen auch noch mal rausgebracht, wo man A sieht, was sie alles an Service anbieten, wo man auch sieht, wie das wirklich greift. Also dass die Kunden auch konvertieren können und einfach dann ganz glücklich sind und sagen, Leute, die bei zwei Leuten, die zwei, drei, vier, fünf Services genutzt haben, die bringen noch mehr. Und die machen ja auch zum Beispiel Uber Health, glaube ich, heißt das dann tatsächlich, dass sie die Leute dann auch zum Arzt bringen oder solche Sachen. Also das ist ein ganzes Portfolio eigentlich an Services, die eben mit Fahrern und Tür-zu-Tür-Services dann nutzt. Und ich glaube, dass, also meine Hoffnung wäre schon immer da, dass es in die Dichtung geht und dass es da kommt. Aber was man halt, was ja jetzt passiert ist innerhalb oder seit der Pandemie oder durch die Pandemie, ist einfach diese Größenordnung, die diese Unternehmen jetzt haben und dass sie diese Initiativen angehen können, dass sie auch den Kundenstamm schon haben, mit dem sie das machen können. Und deswegen finde ich das eine der spannendsten Entwicklungen tatsächlich. Und wenn ich das jetzt mal 5 oder 10 Jahre weiterdenke, dann glaube ich eben auch so, was du jetzt ja beschrieben hast, dass sie wirklich relevante Last-Mile-Services sind und eigentlich dann das übernehmen, was die anderen nicht machen. Also die nicht machen, Händler, die keine eigenen Lieferservices haben, weil wir haben jetzt ja nur über Händler gesprochen heute, die Lieferservices haben. Also sieht man ja auch mal, wie viele das sind. Aber der klassische Onlinehandel hat das ja alles nicht. Oder eben Alternative zu DHL und selbst Amazon Logistik hat das ein bisschen nachgelassen für mich, seit sie Prime Now eingestampft haben. Und sie machen zwar schnelle Lieferungen, aber sie haben keine Marke mehr dafür. Und sie haben so ein Sammelsurium. Also mir gefällt allein nicht, dass Fresh und Rest Amazon oder allgemein Amazon jetzt so in einem Topf sind und dass das auch super schwierig ist. Also aus Amazon-Sicht macht das wieder großen Sinn, aber aus einer Kunden- oder Erwartungshaltungssicht schwierig. Also und deswegen sehe ich jetzt das Ergänzen zu deinen Punkten wirklich da einfach jetzt nochmal eine Marktdynamik. Also USA ist das einfach faszinierend zu verfolgen, weil da gibt es eben auch noch Instacart, die ja ein ähnlicher Kandidat sind. Da merkt man schon, da ändert sich die Welt. Bei uns ist es so Vorläufer, finde ich, zu sehen gerade.
Wir sind natürlich jetzt aber, das muss man auch dazu sagen, an einem Punkt, an dem wir eigentlich schon mal waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Lieferi erinnert, die mal zu Hermes gehört haben, bevor Hermes gesagt hat, na, hier muss alles umgebaut werden. Das ist nicht mehr unsere Priorität, die dann quasi Ende Februar 2021 eingestellt wurden. Die waren schon an dem Punkt, ich hatte damals mit denen gesprochen, kurz vorher zu sagen, wir kombinieren unsere Auslieferung an Lebensmittel für den Rewe-Lieferservice, für HelloFresh damals, schon damit, dass wir den Leuten eben, wenn die zu Hause sind, auch die Pakete vorbeibringen, die sie bei ASOS bestellen oder sowas. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, den es so bislang in dieser Form noch nicht gegeben hat und den natürlich jetzt auch die neuen Logistiker so nicht ganz umsetzen können. Aber es gab ja schon mal Bewegung in diesem Markt. Und man muss sich ja auch mal vorstellen, was alles, und kann ins Ausland schauen, was alles möglich ist. Das hatte ich mir auch nochmal angesehen, weil zum Beispiel DHL, die hier ja auch lange für Amazon Fresh ausgefahren haben, als das losging und dann irgendwann gemerkt haben, so richtig rentabel ist das für uns nicht. Das bleibt irgendwie hinter den Erwartungen zurück. Die haben 2019 schon, das ist vor 5 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, sagen, wir machen das mit den frischen Lebensmitteln nicht mehr. Wir stellen das ein. Das Lustige ist jetzt, schaut man sich mal den Markt in den Niederlanden an und da haben wir plötzlich einen Lebensmittellieferservice wie Picnic. Was machen die? Die kooperieren sehr, sehr erfolgreich seit 4 Jahren dort mit DHL und nehmen die Retourenpakete der Leute einfach mit zurück. Das heißt, die bringen denen den Einkauf, sagen, hast du noch eine DHL-Retoure für mich? Wir haben ja Platz im Lieferwagen, den können wir ausschöpfen. Es muss so groß sein und so groß das Paket, aber dann nehmen wir das mit. Und damit können die stolz verkünden, wir sind quasi nicht nur dein Supermarkt, der dir die Lebensmittel bringt, sondern eben auch noch dein DHL Service Point. Die Kooperation ist übrigens gerade verlängert worden und ich hatte es mir mal angeschaut, vergangenen Jahr haben die 250.000 Retourenpakete von DHL mitgenommen von Picknickbestellerinnen. Das ist natürlich ein super Dienst für die Kundin, weil die sagen, ich habe nicht nur meinen Einkauf erledigt, sondern auch mein lästige Retour bin ich losgeworden. Und da gibt es ja also schon noch viel Spielraum. Ich glaube, in Deutschland gibt es diese Tests bislang noch nicht. Jedenfalls habe ich noch nicht davon gehört. Aber das ist natürlich einfach eine Möglichkeit, sich schon mal vorzustellen, wo das alles hingehen könnte.
Ich glaube, es gab mal eine Ankündigung, dass sie About You-Pakete mitnehmen oder sowas. Ah. Also ganz, ganz früh auch in NRW. Ich möchte ergänzen noch, damit die Leute nicht sagen, ja, das ist halt jetzt der nächste Versuch, der floppen wird, möchte ich noch ergänzen, dass sich die Geschäftsmodelle auch geändert haben. Also all diese Dienste gucken, dass sie zusätzliche Erlösströme bekommen, sind stark im Werbegeschäft mit drin, Produktplatzierungen, alles Mögliche. Also das ist eigentlich das, was sich zusätzlich noch geändert hat, dass sie dadurch eben sehen, wir haben Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu erzielen und deswegen können wir das zum Teil eben anders aufstellen, ja. Kostenseitig.
Kapazitäten ausnutzen, die man sowieso hat oder auslasten, eine Diversifizierung von der Lösmix und natürlich dann im nächsten Schritt dann auch, wenn es nicht White Label ist, auch zu schauen, dass man als eigene Marke, als Plattform beim Kunden immer präsent ist an ganz vielen nützlichen Punkten.
Und der andere Punkt wollte ich noch erwähnen, Stichwort Livery, Urbify heißt jetzt. Also ich nenne es Nachfolger von Livery, sie nennen es nicht so. Aber das Interessante ist, die machen viel für Rewe. Also wenn man mal sieht, was die alles liefern, Lebensmittel machen, aber auch das, was Livery für Asos früher gemacht hat, jetzt für Asos, auch diese langen Strecken quasi überbrücken, also Cut-Off-Zeiten relativ spät, lange Strecken überwinden, zum Beispiel von Berlin nach Stuttgart und Stuttgart dann quasi die Last-Mile-Auslieferung übernehmen. Sie positionieren sich eher mehr noch als Lieferdi als Premium-Service, das ist vielleicht noch ein Unterschied, aber eben auch, das ist jetzt für mich so der Player, im Grunde auch der übrig geblieben ist. Also Livergreen gibt es nicht mehr, Angel Wiege macht das auch wohl nicht mehr weiter, wie man so hört. Also viele haben eigentlich, gerade so um Livergreen ist es sehr schade, weil die gut positioniert waren, gut auch unterwegs waren, aber halt dann die Finanzierungsrunden nicht mehr
so. Die hatten auch das Know-how von Livery, also
das. Ja, also das ist so schade. Und im Grunde, wo du es genau sagst, Know-how, also auch Urbify hat sich gute Leute geholt, die, also Instabox, Instabox wollte er mal, also Budbee und Instabox aus Schweden heraus wollten ja mal Fuß fassen und da die haben sich auch gute Leute geholt, sind jetzt zum Teil auch bei Urbify und das ist ein gutes Stichwort, weil da sieht man eben auch Skandinavien ist auch so ein Markt, wo sich einfach unheimlich viel tut. Also deswegen auch Volt kommt ja auch aus tendenziell dann an Skandinavien einerseits und wo eben auch sich Anbieter etabliert haben, die der Post oder den klassischen DHL und Co. eigentlich mit spannenden Services Konkurrenz machen und das dann eben auch zunehmend ausbauen. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, also für mich ist das halt, deswegen passt auch gut in die Food-Ausgabe, ist Food da der Treiber. Dadurch, dass du halt eine komplett andere Infrastruktur, Last-Mile-Infrastruktur brauchst, die ist super für anderes und vor allem eine andere Frequenz hast, ist die super auch für anderes zu nutzen, was du halt nur gelegentlich bestellst. Ob das dann gleich Mode ist, weiß ich nicht, aber zumindest die Hardgoods-Produktkategorien, die wir jetzt so genannt haben. Ne? Und das ist schon eine, nochmal eine andere, also ich betrachte es immer aus Kundensicht, nochmal eine andere Möglichkeit, wie ich einfach Online-Services nutzen kann. Und wenn ich ohnehin sage, ich bin Volt-Fan in Anführungszeichen, das ist irgendwie verlässlich, dann nutze ich das doch. Also ich fand das auch interessant, die hatten ja einen Vortrag letztes Jahr auf der K5, wo du dann schon mitbekommst, die sind schon sehr improvisiert unterwegs, dann, wenn es solche Sachen und solche neuen Angebote geht. Also jetzt nicht so, dass die mit einem Masterplan kommen und das dann machen. Insofern muss man da auch ein bisschen erstmal gucken.
Und man merkt ja auch, also die haben jetzt ihren neuen Volt Market in Berlin gestartet. Vor 2 Jahren war man da ja schon mal so weit und hat das dann vermutlich damals zugunsten der Flink-Kooperation wieder abgesägt. Also das heißt, erstmal schauen, was da jetzt passiert. Interessant ist halt, wenn die mehrere Markets aufmachen, haben die auch dadurch automatisch selbst nicht nur die Möglichkeit, mir Lebensmittel zu bringen aus ihrem Supermarkt, sondern haben natürlich auch verschiedene Hubs schon in der Stadt. Und Lieferando hat das ja, selbst Lieferando, die ja sonst lange in dieser Zeit überhaupt nicht unterwegs waren, haben ja auch mit den beiden Express-Stores in Berlin solche Hubs, die auch immer wieder genutzt werden für Tests. Die haben auch Mediamarkt Saturn ausgeliefert lange. Im Moment ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall, aber ich habe geschaut, es gibt zum Beispiel in der Lieferando-App einen Lego-Shop. Ich kann mir alles schnell, Duplo, Harry Potter, Lego City oder Technik, kann ich mir vorbeibringen lassen innerhalb kürzester Zeit, weil die das da storen und eben quasi mit der eigenen Logistik zustellen können als Experiment mit dem Händler, mit dem sie da kooperieren. Also da sind ja noch viele Dinge vorstellbar. Und Uber Eats ist, glaube ich, mit eigenen Markets noch nicht so dolle vertreten. Es gibt irgendwie ein Land, in dem sie es ausprobieren. Aber wenn man sich das vorstellt, dass da so verschiedene kleine Stores in Großstädten verfügbar sind, dann werden da auch ganz andere Dinge machbar.
Aber gut, dass du es erwähnst, wie so die Schritte sind. Also Stufe für Stufe, erst Händler reinnehmen, dann für die Händler eben auch Lager, Depots vor Ort zu haben und so geht das schrittweise weiter. Deswegen bin ich zum Beispiel auch, es gibt jetzt die Diskussion, was wird aus Flink bei Rewe oder nicht bei Rewe, wobei ich glaube, die war eher künstlich. Das kann man, hätte man die ganzen Jahre fragen können, was Flink eigentlich mit Rewe mit Flink will. Aber dann ist immer die Diskussion, soll das an Getir/Gorillas gehen? Ja, für mich mindestens so sehr stellt sich die Frage, weil DoorDash ohnehin schon beteiligt ist. Also du hast gesagt, Volt ist beteiligt an Flink. Ob das nicht eine schöne Kombination wäre, wo man eben genau dann diese Depots und Vor-Ort-Geschichten mit dabei hätte. Ob man den Service noch fortführt, ist dann was anderes. Aber jetzt sozusagen mal von
den Standorten her gedacht sozusagen.
Ja, dass man, weil man ohnehin in die Richtung gehen will. Ne? Und das haben die ja schön aufgebaut, beziehungsweise auch nicht aufgebaut. Wenn ich in München sehe, was alles leer steht da inzwischen an Standorten, könnte man vielleicht wieder aktivieren. Also steht dann aber auch leer, weil das sind ja meistens ehemalige Ladenlokale und die sind auch gerade nicht so begehrt. Also das ist schon, ich glaube, da wird sich in den nächsten 2-3 Jahren, also wenn ich vorsichtig bin, würde ich sagen 5 Jahre, da muss ich gar nicht überlegen, aber das könnte auch schneller gehen, vielleicht in 2-3 Jahren schon einfach eine komplett andere Welt dann auch sein, weil diese neuen starken Player dann eben hochkommen.
Ja, und die ja auch schon, ist ja auch nicht, dass einer das versucht, sondern sie konkurrieren ja auch miteinander, ne? Also sie peitschen sich ja auch gegenseitig hoch, Volt auf der einen Seite, Uber Eats. Und Volt hat ja auch Lieferando aus seinem Langschlaf erwacht. Also da versucht man sich ja auch gegenseitig schnell voranzukommen im Markt.
Und ist Teil eines großen börsennotierten Konzerns inzwischen. Ich hatte mir ja Sorgen gemacht, wenn dort Volt übernimmt, ob da nicht dann die Luft raus ist. Aber die machen das wirklich getrennt und Volt darf noch frei agieren und vorangehen, hat aber gleichzeitig im Hintergrund einfach noch ein starkes börsennotiertes Unternehmen. Und dort steht vergleichsweise gut da. Also die liefern auch jetzt von den Zahlen und sind einfach in den USA schon so weit, dass sich da alles rechnet. Also was ich jetzt so angedeutet habe an Geschäftsmodellen, an Services und was man da so machen kann. Und die bieten ja wirklich auch dann Lösungen für die Restaurantbetreiber dann auch, das ist, glaube ich, eher Instacart-Lösungen für die Händler an, also was eher so Software- und Hardware-Geschichten dann sind, aber im Zweifel halt auch gute Möglichkeiten, um dauerhaft Einnahmen zu generieren. Also und das steht halt, ich hab bei mir ja immer wieder die Umsatzvergleiche dazu. Also da darf man nicht unterschätzen, das sind alles Unternehmen, die sind erst 10 Jahre alt, also und innerhalb der 10 Jahre wirklich in Umsatzdimensionen, also was den Außenumsatz angeht, von 50, 60 Milliarden Dollar gekommen, was schon immens ist, was aber der Frequenz geschuldet ist natürlich. Also da kann ein klassischer Händler nie mithalten. Das wird halt häufiger genutzt als so ein Online-Handels.
Und um das zu ergänzen, vielleicht deshalb sind auch ist die Lebensmittelthematik für die Player so interessant. Das hat Deliveroo im vergangenen Jahr nochmal verraten. Deliveroo ist der UK-Player, der da groß ist und auch als Plattform agiert, hat lange nur Restaurantbestellungen ausgeliefert, ist aber auch so ein bisschen zum Alleslieferanten geworden mittlerweile und hat auch Kooperationen mit klassischen Supermärkten eingegangen, also Morrisons und Waitrose. Und eröffnet quasi kleine Mini-Lager, Mini-Lieferlager unter deren eigenen Marken in deren Supermärkten, in deren klassischen. Und aus denen kann man dann ganz schnell Supermarktsachen rausbringen, eben auch zu den Leuten. Und Deliveroo sagt, Leute, die wir über Lebensmittelbestellungen auf unsere App holen, die generieren pro Jahr 40% mehr Bestellungen als Leute, die nur Restaurantessen bestellen. Weil halt viel mehr Frequenz, viel öfter. Und Kunden, die beides nutzen, also Restaurants und Lebensmittel, kommen viel öfter wieder. Und das Beste ist, die Lebensmittelumsätze kommen on top. Die ersetzen nicht irgendwelche Restaurantlieferungen, weil das halt eine völlig andere Nutzungssituation ist. Und das macht natürlich diese Felder auch für die Player jetzt interessant. Also das erklärt auch so ein bisschen, warum diese Schritte jetzt erfolgen in Richtung Lebensmittel und warum man sich da breiter aufstellt. Und dann, ja, die Frage ist eben, wie geht's dann in die Breite?
Das ist jetzt nur im Westen, also wir müssen gar nicht nach Asien. Also wenn wir nach Asien gucken würden, dann würden wir sehen eigentlich, was da drin steckt. Das kann man nicht vergleichen, sowohl was Kosten und die Lohnkosten und alles angeht. Aber wenn man sich mal die Servicequalität und das, was sie als Servicepakete anbieten, anguckt, das ist schon, das sieht man eigentlich, wie hoch man die Latte legen kann. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber da ist ein bisschen der klassische Online-Versandhandel einfach schlecht aufgestellt und außer Amazon gibt es keinen, der eben auch letzte Meile macht. Rewe wäre ein guter Kandidat, eben um auch sich da noch zu verbreitern, aber die sind sich sehr im Lebensmittelhandel treu und insofern sind die Besprochenen eigentlich jetzt so die heißesten Kandidaten. Also wenn wir in 3-4 Jahren sprechen, bin mal gespannt, wo wir da stehen. Also jetzt ist natürlich so ein bisschen, nach dem Corona-Boom ist jetzt erstmal Umsätze sind vergleichsweise flach, waren jetzt keine großen Wachstumsraten drin, aber wenn man mal den Vor-Corona-Nach-Corona-Vergleich macht, also bis zu Faktor 10 an Außenumsatz, die da sind, und das sind komplett andere Unternehmen, die da sind. Das ist schon eindrucksvoll.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, jetzt so für mich als Fazit aus diesen ganzen Fakten, die da jetzt hier im Gespräch gekommen sind. Habe ich den Eindruck, dass wir da jetzt in den nächsten 2-3 Jahren das dann zumindest hier für die Metropolen gar nicht mehr die letzte Meile dann das ist, was noch gelöst werden muss, sondern eher die Anbindungspunkte an diese Last-Mile-Services, damit die dann endlich richtig für den Rest des Onlinehandels loslegen können.
Ja, sehe ich auch so. Also das dreht sich auch und so würde ich auch eine Einschätzung machen. Und witzigerweise, wir haben das ähnliches Thema ja auch in unserer Green Retail-Ausgabe gemacht. Ne? Wie dankbar wären die, wenn ihr lokalere Last-Mile-Services da wären, damit man dann einfach auch richtig angreifen kann. Es ist so ein bisschen Henne-Ei-Thematik noch, aber das ist, was da entstanden ist in den letzten Jahren, ist schon vergleichsweise mächtig.
Ja, super spannendes Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Per.
Sehr gerne.
Das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Da werden auf jeden Fall hier, können wir vielleicht regelmäßig machen, Updates, die wir da Einblicke bekommen, wie sich das entwickeln wird. Weil, wie gesagt, dadurch, dass da sehr viel wirklich harter Wettbewerb am Markt ist, wird da auch sehr viel passieren in der nächsten Zeit an ganz vielen Stellen im Food-Online-Sektor. Aber damit kommen wir jetzt zum Ende unseres großen Updates zu den Food-Diensten und den Last-Mile-Services. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.